Ich lese 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eine typische Einleitung eines Briefes, wie Paulus sie an einigen Stellen gebraucht. Es ist übrigens auch nicht ganz untypisch, dass man in der damaligen Zeit Briefe in ähnlicher Weise angefangen hat. Also das heißt, erst etwas über den Verfasser und dann etwas über den Empfänger zu sagen. Das war also äußerlich durchaus ein typisches Stilmittel. Nicht die genauen Inhalte, die da sind, nicht die Wortwahl, das ist dann typisch Paulus. Wenn wir uns verschiedene Texte anschauen, und das werden wir jetzt ja insbesondere mit dem 1. Timotheusbrief tun, dann sind da verschiedene Ebenen von dem, was wir uns ansehen werden. Die erste Ebene ist die historische. Das heißt, das, was damals passiert ist, also das wird ein Stück weit hineinversetzen in die Situation von Paulus und Timotheus. Wie war das denn damals? In welcher Situation schreibt Paulus? Oder was will er bei Timotheus erreichen? Wer ist dieser Timotheus? Denn in der ersten Ebene ist dieser Brief hier nicht an uns geschrieben, sondern es hat an Paulus vor 2000 Jahren an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Das ist die erste Ebene. Allerdings wäre das das Einzige, dann könnten wir sagen, naja, was interessiert uns das? Der Timotheus ist lange tot und der Paulus ist lange tot, das hat uns ja nichts mehr zu sagen. Aber wir glauben und wissen, und Paulus tritt ja genau auch mit dem Anspruch auf, dass das eben nicht nur diese historische Ebene hat, dass das, was er schreibt, eben nicht nur für den Timotheus gilt. Und das war den Christen der ersten Generation schon klar, weshalb sie diesen Timotheusbrief abgeschrieben haben, immer wieder abgeschrieben haben, weitergereicht haben an andere Christen, weil sie gesagt haben, hier spricht Gott durch den Mund von Paulus. Und das, was er dem Timotheus mitzugeben hat, das gilt eigentlich auch für alle anderen Christen. In erster Linie für Christen, die in verantwortlicher Position sind. Denn der Timotheus, wir würden ja sagen, ist ein vollzeitiger, ein hauptamtlicher Mitarbeiter im Reich Gottes. Er hat einen übergemeindlichen Dienst, aber er ist ein besonderer Mitarbeiter im Reich Gottes. Aber unabhängig davon glaube ich, dass sehr viele dieser Aussagen für jeden gelten. Und so versetzen wir uns dann gemeinsam heute und in den nächsten Tagen immer wieder in die Position des Timotheus und hören dann zu, Paulus, was hast du uns zu sagen? Inwiefern könnte das auch für die Situation, in der wir uns befinden, uns etwas weitergeben können? Allerdings hier ganz am Anfang nehmen wir in der zweiten Ebene, also der historischen und dann der, die uns betrifft, auch noch eine andere Position ein. Denn hier am Anfang spricht Paulus erstmal von sich. Und das heißt, hier, glaube ich, steckt etwas drin, dass Paulus uns ein Vorbild sein kann. So wie er reagiert, so wie er sich und seine Aufgabe beschreibt, das ist, glaube ich, eine Herausforderung auch für diejenigen von uns heute Abend, die sich als Christen verstehen. Die sagen bewusst, ich bin Christ, dann steckt hier, glaube ich, auch etwas drin, wo wir sagen können, in dieser oder jener Hinsicht, da sollten wir ähnlich reagieren, wie der Paulus reagiert hat und wie er das in diesem Brief Eingang, in diesen Einleitungsworten beschreibt. Es gibt hier einige interessante Aspekte, denen wir nachgehen könnten. Zum Beispiel der Frage, wer ist Jesus Christus? Und ich meine jetzt nur in diesen beiden Versen. Das wäre ganz spannend, dem nachzugehen. Er spricht ja erstmal von Jesus als dem Christus. Wir haben uns ja immer daran gewöhnt oder heute vielfach daran gewöhnt, von Jesus Christus zu sprechen. Das ist ja in den Evangelien gar nicht immer der Fall. Da steht manchmal von dem Menschensohn oder von Jesus oder nicht immer von Jesus Christus. Wir wissen alle, das ist ja auch nicht Vor- und Nachname, wie Egon Müller oder so. Sondern hier macht ja Jesus eine Aussage über Jesus. Jesus ist der Christus. Jesus ist der Gesalbte. Der im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Der die Menschen mit Gott versöhnen soll. Das ist schon eine Aussage, die hier drin steckt. Daneben stellt er Jesus auf eine Stufe mit Gott, denn er stellt sie ja alle direkt nacheinander und sagt, ich bin auserwählt worden als Apostel für Jesus und von Gott. aber auf diese Details will ich jetzt gar nicht eingehen, denn das würde heute Abend zu weit führen, weil die Zeit ja begrenzt ist, die mir gesetzt worden ist dafür. Deshalb, ja, also deshalb möchte ich mich hier eigentlich nur auf drei Aspekte in diesen zwei Versen konzentrieren. Und zwar der erste Aspekt ist, Paulus bezeichnet sich als Apostel Jesu Christi. Der Apostel ist durch den Auftrag Gottes. Also er ist von Gott berufen zum Apostelamt. Wo wird er berufen? Na, das lesen wir in der Apostelgeschichte sogar gleich zweimal. Einmal da, wo es direkt beschrieben wird und einmal da, wo Paulus das hinterher nochmal wiederholt. Wir lesen es auch an verschiedenen anderen Stellen. Da, wo Gott bzw. Jesus ihn beauftragt. Apostel, was heißt das? Rein übersetzt könnten wir davon sagen, ist ein griechisches Wort, Apostolos, heißt es so viel wie Botschafter oder Abgesandter. Also das konnte ein reicher Geschäftsmann sein, der selbst nicht an irgendeinen anderen Ort hinreisen konnte oder wollte, weil er zu beschäftigt war. Und dann sandte er einen Abgesandten, der in seinem Namen reden und verhandeln konnte und auch Geschäfte abschließen konnte. Das konnte auch mehr in dem Sinne verstanden werden, wie wir das Wort Botschafter ja heute benutzen. Denn außerhalb vom christlichen Umfeld reden wir von Botschafter heute meistens im politischen Bereich. Also das heißt, irgendeine Regierung schickt eine Person in ein anderes Land und der ist da sozusagen Sprecher oder Stellvertreter der Regierung in diesem anderen Land. Und in ähnlicher Weise gebraucht Paulus das auch an dieser Stelle. Er ist Apostel Jesu Christi. Jesus Christus ist gestorben. Jesus Christus ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist aber nicht mehr hier auf der Erde. Und jetzt hat er einen Menschen, hier besonders den Paulus, gesandt. Du bist mein Botschafter in fremder Umgebung, nämlich hier auf der Erde, wo Gott ja noch nicht regiert. Vater unser beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Aber das kommt ja erst noch. Noch geschieht ja auf der Erde nicht vollkommen Gottes Wille, noch herrscht er auch nicht. Aber in dieser Zwischenzeit hat er Botschafter geschickt. Und so definiert Paulus sich auch als solch ein Botschafter. Und wir lesen, ich habe es ja gesagt in der Apostelgeschichte, dass er das auch ist. Wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Lebenssituation, dann könnte das ja problematisch werden. Denn ich würde euch nicht heute Abend wegschicken, dass ihr dann einen geistigen Höhenflug macht und plötzlich heute Abend im Bett liegt und sagt, ich bin Apostel. Denn das kann auch missverständlich sein. Denn es gab in der Vergangenheit einige Leute, die von sich in Anspruch nahmen, sie seien Apostel, aber waren eher Irrlehrer. Und deshalb die meisten, die heute von sich behaupten, Apostel zu sein, zumindest in diesem biblischen Sinne, könnt ihr davon ausgehen, sind Irrlehrer. Ich habe schon einige solcher Leute kennengelernt. So gibt es ja zum Beispiel den Stammapostel oder dann auch andere Apostel der neuapostolischen Kirche. Die meinen, hier müsse es heute noch Apostel geben, weil nur die könnten Sünden vergeben und nur die könnten den Heiligen Geist spenden. Es gibt auch andere christliche Gruppen, die meinten, man müsse unbedingt heute Apostel haben. Warum? Weil ihr zum Beispiel im 1. Korintherbrief bei den Gaben des Geistes und den Aufgaben, die hier steht, steht auch dass die Gabe des Geistes, das Apostelamt. Oder wir lesen dann, die Gemeinde ist aufgebaut auf die Apostel, Propheten und so weiter und so weiter. Und das ist ja biblisch, das stimmt ja. Nur ist die Frage, wer ist mit diesen Aposteln gemeint? Und ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig. Damit sind die von Jesus selbst berufenen Apostel gemeint. Diese Apostel in diesem Sinne, diese exklusiven Apostel, die die inspirierten Bücher des Neuen Testaments geschrieben haben, die gibt es so heute nicht mehr. Die kann es heute auch gar nicht mehr in ähnlicher Weise geben. Ihr könnt mit mir aufschlagen, 1. Apostelgeschichte 1, Vers 21, da wird erst einmal in den Versen vorher berichtet, dass der Judas sich umgebracht hatte. Judas war ja einer der Jünger Jesu, einer der Apostel Jesu gewesen, weil Jünger gab es ja mehr. Nicht? Von den Jüngern, wir lesen einmal 70 Jünger werden ausgesandt, aber Apostel gab es eben nur 12. Und jetzt hat der eine sich umgebracht, der Judas, weil er Jesus verraten hat und war vollkommen verzweifelt und frustriert dadurch, hat hoffentlich auch Reue gespürt. Jedenfalls, der ist umgekommen. Und dann setzt sich die Gemeinde zusammen und sagt, wir müssen einen neuen Apostel bestimmen, weil wir brauchen 12. aus welchen Gründen auch, naja, jetzt kann man darüber lange nachdenken, aber das spielt hierbei keine Rolle. Da wird dann ab Vers 21 gesagt, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis an den Tag, der er von uns weggegangen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabbas, und mit dem Beinamen Justus und Matthias, und sie beteten und sprach, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, um das Los des Dienstes und des Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinem eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Also hier wird erstmal deutlich gemacht, es gibt nur 12, denn sie hätten jetzt ja auch gleich wählen können, nehmen wir 20. Nein, sie bleiben bei der Zahl 12 stehen, und Kriterium, wer Apostel werden kann, überhaupt als Grundkriterium, natürlich nicht jeder, der Jesus beobachtet hat, konnte Apostel werden, aber ein Grundkriterium war hier ganz deutlich, der musste Jesus von Anfang an mit begleitet haben, der musste zugehört haben, wie er gepredigt hat, der musste mit von der Taufe bis zur Auferstehung dabei gewesen sein. Ja, und jetzt wäre die Frage, wenn heute jemand als Apostel auftritt, wo findest du denn heute jemanden, der mit dabei war, von der Taufe Jesu bis zur Auferstehung? Kann es dir gar nicht geben. Das heißt, diese Apostelamt, das war eine einmalige Aufgabe gewesen in der damaligen Zeit, und natürlich ist die Gemeinde heute auch auf die Grundlage der Apostel aufgebaut. Aber diese Grundlage ist lange gelegt. Die musst du heute nicht wieder neu legen. Und die muss keiner heute neu legen. Deshalb habe ich den Eindruck, hier wird ganz deutlich, wenn Paulus von sich als Apostel spricht, ja, das gilt noch. Paulus sagt ja auch, er sei die Spätgeburt der Apostel, sozusagen dann vielleicht eigentlich der 12. oder der 13. oder was weiß ich, wenn man das zählt. Wir können, auf jeden Fall, da sagt er, ja, er hätte ja Jesus noch erlebt. Er war ja auch in Jerusalem. Wahrscheinlich nicht von Anfang an. Aber da sagt er die Spätgeburt, der Letzte, der Letzte davon, sagt er bei sich. Aber das können wir nicht mehr von uns sagen. Wir lebten nicht in der damaligen Zeit, wir sind nicht Zeugen Jesu gewesen, wir sind auch nicht direkt übernatürlich von Jesus dazu berufen worden, aber, und das möchte ich hier trotzdem benennen, selbst wenn wir uns nicht Apostel nennen können, in einer gewissen Weise sind wir nicht desto trotz Botschafter Jesu Christi. Nur nicht vielleicht mit dem Titel des Apostel, der ist dabei einmalig. Aber Botschafter ja, und wenn Paulus hier sagt, er ist Botschafter durch den Willen Gottes, also erstmal Botschafter wofür? Für Jesus Christus. Das heißt, wofür spricht ein Botschafter? Für das Land oder der ihn ausgesandt hat. Das heißt, wenn Paulus auftrat hier auf der Erde und gepredigt hat, dann hat er nicht gepredigt, was ihm gerade wichtig geworden ist, sondern das, von dem er fest überzeugt war, das ist das, was Jesus gepredigt hat. Und genauso sollten wir auch auftreten. Das heißt, wenn wir heute als Christen auftreten und mit anderen Menschen über den Glauben sprechen, dann sollte es nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, ich stelle mir das so vor, oder ich habe ein tolles neues System entwickelt, und das ist ja noch viel besser, als das früher so gewesen war. Wir revolutionieren die Theologie und die Gemeinde, das mag ja alles nett und gut sein, aber Aufgabe des Christen ist, das weiter zu sagen, was Jesus gesagt hat. Sonst kannst du deine eigene Kirche aufmachen oder deine eigene Religion. Aber wenn du als Christ auftrittst, dann bist du berufen durch Gott in dem christlichen Dienst, in dem du bist, bei Paulus Apostelamt, bei uns heute irgendein Amt, was du in der Gemeinde hast, oder wenn es kein Amt ist, eine Aufgabe, du bist Christ. Und du bist dadurch auch Botschafter an Christi Stadt. Das schreibt Paulus ja für alle Christen im 2. Korintherbrief. Dass die Botschafter an Christi Stadt sind, die Christen. Also das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt, auf den ich hier Wert legen will, da sagt er am Ende des ersten Verses und des Herrn Jesus Christus, also nach dem Befehl Gottes, des Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Das fand ich eine interessante Beschreibung. Erst einmal habe ich mir die Frage gestellt, was meinte Paulus oder woran dachte er wohl in der damaligen Situation? Und wenn wir von Hoffnung sprechen, dann ist das ja meistens in der Situation, in der wir Hoffnung brauchen. Also, wenn ihr vor einem reich gedeckten Tisch sitzt, morgen früh hoffentlich, in dem Moment braucht ihr keine Hoffnung mehr, dass ihr was zu essen bekommt. Denn das steht vor euch, ihr müsst nur noch zulangen. heute, also die, die noch nicht hier gewesen sind in Brake, da sind vielleicht manche unsicher. Sagen, die sind jetzt so geistlich hier in Brake, wahrscheinlich gibt's gar nicht zu essen. Und da könnt ihr sagen, da sitzen, seid ihr vielleicht im Bett heute Abend und hofft darauf, es gibt hoffentlich morgen etwas. Ja, vielleicht seid ihr da auch, ihr denkt, na, ist doch klar, das geht ja gar nicht anders. Ich hoffe, was dadurch deutlich wurde, ist klar, was ich dadurch sagen wollte, ist deutlich geworden. Hoffnung richtet sich auf etwas in der Zukunft, was du eben nicht sicher hast. Und umso wichtiger wird eine Hoffnung, umso stärker deine gegenwärtige Situation unsicher ist. Also solange ich meine, alles ist sicher und klar, brauchen wir weniger Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, wie sahen die damaligen Christen? Ja, sie waren zum Beispiel in einem Land, in dem Unmoral herrschte. Manchmal haben wir den Eindruck, oder ich habe zumindest den Eindruck, wenn ich irgendwelche Nachrichten lese, dass Deutschland unserer Tage ist so die Spitze der Unmoral. Also wie die Leute so miteinander umgehen, sich gegenseitig betrügen, belügen und so weiter. Aber dann lese ich in der Spätantike, in der Zeit, als die ersten Christen lebten, und merke, so sehr viel moralischer waren die Leute auch damals nicht. Ich weiß nicht, ob es uns dann trösten soll oder ob wir dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Paulus macht was ganz anderes. Bei ihm kommt dann nämlich die Hoffnung hinein. Und Jesus ist derjenige, der uns Hoffnung gibt. Jetzt ist die Frage, wie ist das denn? Also damals war, wie gesagt, Unmoral. Damals war die Bedrängnis schon von außen aus dem Römischen Reich. Die Christen, die unter Verfolgung waren. Und das fing ja hier zu dieser Zeit schon an. Die Christen wurden verfolgt. Und hier die Hoffnung, Gott wird einmal einen Ausweg schaffen. Und hier wäre die Frage für uns heute, wenn wir es übertragen auf unsere Situation, das ist die Situation, die Paulus schreibt. Ich glaube, die Botschaft, dass Jesus, wie das hier steht, unsere Hoffnung ist, dass die heute noch genauso gilt. Oder vielleicht würde ich es auch noch anders ausdrücken. Für manche von uns müsste man sagen, Jesus soll deine Hoffnung sein. Was steckt da nämlich drin, wenn ich das so formuliere? Darin steckt, setz deine Hoffnung nicht auf die falschen Dinge. Denn dass wir in unsicheren Situationen sind, dass wir hineinkommen können, das ist, glaube ich, jedem von euch relativ klar. Würde ich jetzt in der Jugend sprechen, naja, dann wäre das schon, na gut, die brauchen auch Hoffnung. Also finde ich den richtigen Ehepartner, werden sich manche eurer Jugendlichen jetzt sicherlich die Frage stellen, wenn sie in der Jugend sind, heute Abend schon umschauen, wenn die ersten Stunden sind, wer passt hier wohl und mit wem könnte ich wohl Freundschaft eingehen? Und ja, manche Eltern denken sich vielleicht hoffentlich auch noch nicht, nicht? Aber Jugendliche tun das so. Manche denken sich auch, wie werde ich einen Job bekommen und hoffentlich noch einen guten und gut bezahlten obendrein. Aber nehmen wir mal uns, als diejenigen, die schon etwas älter sind, als die Jugend zumindest, nicht? Wir brauchen manchmal auch Hoffnung. Bei uns braucht die Hoffnung vielleicht eher, was weiß ich, also jetzt sage ich nicht zu individuell, aber immerhin, bei manchen unserer Kinder, die so die Pubertät im Moment durchlaufen, da haben wir die Hoffnung, dass die auch mal aufhört. Ja. Wo wir uns da denken, wenn das ewig so weitergeht, das geht nie gut. Die werden nie ihr Leben meistern können. Und manchmal braucht man dazu Hoffnung. Aber nicht Hoffnung auf, das kommt irgendwie von selbst, sondern das Entscheidende hier, Jesus ist unsere Hoffnung. Ich weiß, Jesus geht auch unseren Kindern nach, selbst wenn die manchmal Unsinn machen oder Unsinn denken oder reden oder sonst etwas, Jesus geht ihnen nach. Vielleicht hat er in den letzten ein, zwei Jahren der ein oder andere von euch das auch erlebt, dass es berufliche Unsicherheit gibt. Die nächste Generation, die nach uns kommt, wird das noch mehr erleben. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, da stand dann drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass so bei den Mitte-20-Jährigen, da sind etwa 25%, die über sehr, sehr lange Jahre weg keine festen Anstellungen bekommen. Weil ein immer größerer Anteil sind befristete Anstellungen, Praktika und so weiter und so weiter. Und das kann Unsicherheit geben. Oder wer heute mit 50 arbeitslos wird, ja, da noch einen Job zu finden, das kann ziemlich, ziemlich schwierig werden. Und auch da braucht es Hoffnung. Und jetzt kann man sagen, ach, ich hoffe darauf, es wird schon alles gut werden. Aber das ist keine christliche Hoffnung. Sondern die christliche Hoffnung ist dabei, Jesus ist Herr auch über diese Sache. Jesus kennt meinen Lebensweg und kennt auch deinen Lebensweg. Hoffe auf Jesus auch in solchen Situationen. Ich glaube, das steckt hier drin, wenn Jesus sagt, er ist unsere Hoffnung. Natürlich in der Ultima Ratio, sozusagen ganz am Ende, meint Paulus hier ganz selbstverständlich damit, Jesus ist unsere Hoffnung, weil er unsere Sünden vergeben hat und uns rettet. Das steckt natürlich auch darin. Aber ich glaube, dass es nicht alles ist. Das Wesentliche ist die Sündenvergebung. Aber manchmal haben wir hier auf der Erde auch mit anderen Dingen uns rumzuschlagen. Und auch dafür dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist unsere Hoffnung auch in diesen Dingen. Wir können uns anstrengen, das sollen wir sicherlich auch in allen Bereichen unseres Lebens. Aber wir werden dann immer wieder darauf zurückgeworfen, vertrau nicht auf die falschen Dinge. Um uns herum tun das viele Menschen, manchmal auf sich, manchmal auf technische Neuerungen, auf Wissenschaftler, Politiker und was weiß ich. Und dann schaut ihr euch Probleme unserer Tage an und fragt euch ja, was können wir denn da leisten? Denkt an die Ölpest, nicht? Da könnte man jetzt fast sagen, von BP. Einer der größten Konzerne Englands, hätte nie jemand gedacht, dass innerhalb von wenigen Monaten die kurz vor der Pleite stehen. Die sind ja dabei, jetzt schon Beteiligungen zu verkaufen, nur um genug Geld zu haben, um alle Schadensersatzforderungen zu bezahlen. Und noch ist immer nicht das Problem gelöst. Und damit will ich sagen, vertraut nicht in erster Linie auf Wissenschaft oder wirtschaftliche Stärke, sondern vertrau, also hoffe in erster Linie auf Jesus. Oder Weltwirtschaftskrise. Oder denken wir Krankheiten, die uns betreffen können. Die da und dort die Runde machen, wo wir wissen, es gibt keine Antwort darauf, es gibt keine Lösung. Das müssen manchmal gar keine Sachen, sagen wir, wie AIDS oder Pest oder sonst irgendetwas sein. Das können manchmal kleinere Krankheiten sein und plötzlich merkst du, der Arzt hat keine Antwort mehr. Und dann denk daran, Jesus ist die Hoffnung dabei. Und das soll ja keine platte Antwort sein, sondern ich hoffe, dass ihr das alle nicht erst grausam erleben müsst, in dem Fall, wo ihr merkt, alle anderen Hoffnungen brechen weg. Aber letztendlich ist es im Leben so. Es gibt viele Dinge, die können uns eine kleine Hilfe sein. Aber wirkliche Hoffnung, das heißt das, was wirklich hält, schon hier auf der Erde und erst recht nach unserem Leben hier auf der Erde, dann, wenn wir vor Gott stehen und wenn dann klar ist, Jesus ist für uns gestorben, wir sind nicht ewig in der Verdammnis, wir sind ewig gerettet, dann müssen wir sagen, ja, Jesus ist unsere Hoffnung dabei. Und deshalb kehrt das Paulus, glaube ich, hier ganz besonders heraus. Wir brauchen das heute genauso wie die Leute damals, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Vertrau nicht auf deine eigene Kraft, vertrau nicht auf die Wissenschaft in erster Linie, nicht auf die Politik oder sonst irgendetwas. Dann wirst du früher oder später enttäuscht. Und schon gar nicht bei der Frage, wie du deine Schuld und Sünde los wirst. Denn da wirst du noch viel schneller enttäuscht. Meistens, wenn du ehrlich bist von dir selbst, weil du merkst, du kannst das Gute aus dir heraus gar nicht tun. Da brauchst du deine Hoffnung, die nur Jesus geben kann. Und das will er hier deutlich sagen. Mein dritter und letzter Punkt für heute Abend ist dann, da schreibt er dann an Timotheus, mein echtes Kind. Also mir reizt es ja, mich juckt es in den Fingern, euch jetzt noch von dem echten Kind hier zu erzählen, warum er den hier so nennt und was er schon alles mit Timotheus erlebt hat. Ich werde das vielleicht nachholen in den nächsten Tagen. Aber das, worauf ich hier noch Wert legen will, sind seine Wünsche mit, also im Glauben, er wünscht ihm hier Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Von Gott natürlich. Frieden, die Menschen machen, bringt ja auf Dauer nichts dabei. Dieses Glauben und Gnade, das braucht Paulus in verschiedenen anderen Briefen auch. Das, was er hier ganz besonders hineinnimmt, zunimmt, ich meine nur in diesem Brief steht das drin, ist Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit meint ja so viel wie, da ist jemand, der eine Strafe verdient hat, aber du gibst sie ihm nicht, die Strafe. Das ist Barmherzigkeit. Und hier wird das ganz besonders hervorgehoben. Also wir haben einen Gott, der barmherzig mit uns ist. Und Paulus wünscht dem Timotheus, diese Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Genauso wünscht er ihm den Glauben und die Gnade Gottes. Gnade geht in eine ganz ähnliche Richtung. Gnade ist das Geschenk, das unverdiente Geschenk. Das, für das man nichts tun kann, was man aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Und da sagt er, das kennzeichnet den Gott, an den wir glauben, in ganz besonderer Weise. Der Theologe, dem ich nicht immer zustimme, aber der recht bekannt war im deutschsprachigen Bereich, Karl Barth, hatte dann diesen Unterschied aufgebracht. Und ich glaube, er hat recht darin, dass alle anderen Religionen, da versucht der Mensch etwas zu leisten, um dann von Gott anerkannt zu werden. Typisches Beispiel davon ist so die Seelenwaage. Also das sind vielen Religionen, auf der einen Seite die guten Taten und auf der anderen Seite die bösen. Jetzt werden die ausgewogen und wenn die ungefähr im Gleichgewicht sind, dann kommst du in den Himmel. Allerdings, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann wissen wir, das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Und die einzige Religion, das einzige Angebot, was wir haben, was nicht auch von diesem System ausgeht, ist dann das Angebot, was Gott uns in der Bibel gibt. Und das ist dieses der Gnade dabei. Gnade als Geschenk. Ich schenke dir die Errettung. Einfach so. Weil du kannst gar nichts dafür tun. Wenn du es wolltest, dann müsstest du scheitern dabei. Und ich glaube, hier hat der Karl Barth recht. Er hat es richtig gesehen. In anderen Religionen kommen Leistungen. Die fünf Säulen des Islam oder die Buddhaschaft erreichen durch Meditation oder so etwas. Das haben wir hier nicht. Sondern hier ist, da ist der schuldige Mensch vor Jesus und dann bitte um Vergebung. Sag, es tut mir leid. Du kannst gar nichts tun und Jesus gibt Gnade und das wünscht er ihm hier. Naja, und dann auch Glauben. Also ich hatte mir, als ich das gelesen habe, auch die Frage gestellt, wie mache ich das denn, wenn ich zu jemandem eingeladen bin, meinetwegen zum Geburtstag? Und dann wünscht man ja auch allerlei, nicht? Aber ich merke, selten äußere ich solche Wünsche. Wobei eigentlich wäre das doch das Wichtigste, was wir brauchen. Barmherzigkeit von Gott, Gnade sowohl bei anderen Menschen als auch vor Gott und Glauben. Glauben meint ja zu Deutsch so viel dieses Wort wie Vertrauen. Also dieses Vertrauen in Gott, Vertrauen in einen Gott, der es gut mit uns meint. Und das alles gibt uns ja Hoffnung. Wenn wir wissen, dass jemand barmherzig mit uns, wenn wir vertrauen darauf, da ist ein Gott, der uns kennt und der einen Weg für unsere Zukunft hat, dann haben wir ja Hoffnung. Und da schließt sich der Kreis wieder und Jesus ist unsere Hoffnung. Und das ist nicht nur Theologie, sondern Paulus will das ja hier in die Praxis umsetzen. Und zwar in die Lebenssituation des Timotheus, mit welchen Nöten der zu tun hat, werden wir später noch lesen, aber genauso auch mit den Schwierigkeiten, mit denen ihr hierher gekommen seid. Da gibt es manche gute Tipps, die man vielleicht hören kann. Ob die weiterhelfen oder nicht, werdet ihr in der Zukunft sehen. Aber das, was ihr alle braucht in jedem Fall, ist, dass ihr hier weggeht mit der neuen Gewissheit oder mit der bestärkten Gewissheit, ich bin von Gott gesandt in die Aufgabe, in der ich bin. Ich mache das nicht aus eigenem Spaß. Egal, ob du das als Hausfrau bist oder ob du Kinderarbeit machst oder Predigtdienste machst. Das ist erstmal ein Auftrag, den Gott dich hineingestellt hat. Du sollst am Ende bekennen können, Jesus ist meine Hoffnung und ich wünsche dir das, was Paulus dem Timotheus hier wünscht, dass du neu Glauben, Gnaden und Barmherzigkeit Gottes erfährst. Ich bete gern noch mit euch an dieser Stelle. Vater im Himmel, vielen Dank für den Paulus und auch für den Brief, den er an seinen Mitarbeiter Timotheus geschickt hat. Vielen Dank dafür, dass du immer wieder in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart Menschen berufst in deinen Dienst hinein. Manchmal in ganz außergewöhnliche Aufgaben hinein, wie die Apostel der ersten Zeit, aber manchmal auch in die Aufgaben, die von außen hin eher klein aussehen, in denen wir stehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns da Klarheit gibst, welcher Platz von dir ist. Und wenn wir das wissen, dass wir dann auch mit dieser Gewissheit auftreten können. Wir stehen da nicht, weil es uns so gut gefallen hat, sondern weil du uns an diese Stelle gestellt hast. Und ich möchte dich dann bitten, dass uns das Kraft gibt, weil wir dann nicht mehr das nur aus eigener Kraft tun müssen. Ich möchte dich auch bitten, dass uns immer wieder deutlich vor Augen geführt wird, dass Jesus, dein Sohn, unsere Hoffnung ist. Danke, dass ich das in meinem Leben schon immer wieder erfahren durfte. Da, wo schwierige Situationen waren, welche, in denen ich gar keine Perspektive mehr hatte, wie es weitergeht, dass ich da wusste, dein Sohn Jesus Christus ist bei mir und er gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Danke dafür auch, dass du uns Gnade und Barmherzigkeit und Vertrauen und Glauben schenken willst und eigentlich schon gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass wir das immer wieder in jeder neuen Situation und Herausforderungen, die du uns hineinstellst, auch durchbuchstabieren können, uns immer wieder daran erinnern können, es immer wieder leben können, das, was du uns da wünschst und zusprichst im ersten Timotheusbrief. Amen.